Herzlich willkommen zum Webcast Windows Server 2012 Essentials Remote Zugriff. Mein Name ist Oliver Sommer, ich bin Microsoft Most Valuable Professional für Windows Server SMB, gerade frisch umbenannt worden, und arbeite für die TrinityComputer.de GmbH und blogge und schreibe Artikel auf der SBSFAQ.de, von daher kennen mich vielleicht einige von Ihnen. Ausgehend vom Windows Server 2012 Essentials möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Mitarbeiterproduktivität einfach erhöhen kann. Und zwar einfach für die Mitarbeiter. Gehen wir also in einem Szenario mal davon aus, dass Sie in Ihrer Firma oder in der Firma eines Kunden ein paar Mitarbeiter haben, die einen Server benutzen. Dieser Server ist in unserem Beispiel Windows Server 2012 Essentials. Diese Mitarbeiter greifen von ihren Arbeitsplatzgeräten ganz einfach über eine Netzwerkverbindung auf diesen Server zu und benutzen die Ressourcen, die auf diesem Server liegen, wie zum Beispiel Dateifreigaben. Also zum Beispiel Word-Dokumente oder auch Bilder oder sonstige Dateien, die auf dem Server abgespeichert sind. Außerdem benutzen diese Mitarbeiter Cloud-Dienste. In meinem Beispiel jetzt hier einmal Microsoft Hosted Exchange, also Outlook aus der Cloud oder E-Mail aus der Cloud. Auf diese Dienste greifen die Mitarbeiter aus dem Unternehmen heraus über die Internetverbindung des Unternehmens zu und benutzen diese anstelle eines Exchange-Servers im eigenen Unternehmen. Außerdem gibt es in dem Unternehmen Mitarbeiter, das können dieselben oder andere sein, die extern arbeiten, also nicht in dem Unternehmensgebäude, sondern von unterwegs, also zum Beispiel von Kunden dieses Kunden oder von Ihnen oder aber auf Reisen, zum Beispiel von Hotels oder per Mobilfunk-Internetverbindung, die inzwischen ja auch ganz beachtliche Geschwindigkeiten erreichen können. Diese Mitarbeiter arbeiten häufig mit Laptops und greifen auch auf die Internet- oder auch sogenannten Cloud-Dienste zu, in unserem Fall hier Hosted Exchange, sind also mit E-Mail-Diensten bestens versorgt. Außerdem möchten diese Mitarbeiter aber hier, symbolisiert durch diese orange Linie, ganz gerne auch auf die Ressourcen des Servers im Unternehmen zugreifen. Diese orange Linie wird klassischerweise durch VPNs realisiert. Heute in diesem Webcast möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach die Konfiguration von VPNs und anderen Remote-Zugriffsszenarien, die vielleicht sogar noch eine Spur besser sein können und einfacher für die Mitarbeiter sein können als VPN, wie Sie diese Dienste im Windows Server 2012 Essentials konfigurieren können. Dafür müssen wir über das Windows Server 2012 Essentials Dashboard, das ich Ihnen hier einmal als Screenshot in die Präsentation eingefügt habe, einige Konfigurationsaufgaben durchführen. Als allererstes müssen wir eine sogenannte statische private IP vergeben. Das ist nicht unbedingt zwingend, aber ich selber, wie viele andere Kollegen auch, bevorzuge es, wenn Server statische IPs haben. Für Windows Server 2012 Essentials empfiehlt es sich, eine IP aus dem Subnet-Bereich 192.168.x.y zu nehmen. Das ist klassischerweise der IP-Adressbereich, der für C-Class-Netze, also für Netze mit maximal 256 Geräten, zur Verfügung steht. Nachdem dies erfolgt ist, werden wir den Zugriff überall einrichten. Dafür gibt es einen Assistenten im Dashboard, den wir gemeinsam ausführen werden. Dieser Assistent konfiguriert den Zugriff auf den Server über SSTP-VPN, welches im Gegensatz zu dem klassischen PPTP oder IPsec-VPN den Vorteil hat, dass es einzig und allein Port 443, also den HTTPS-Port, verwendet und somit auch aus Internetzugangssituationen, zum Beispiel aus Hotels heraus, funktioniert, die andere Ports außer denen, die zum Surfen notwendig sind, verbieten. Des Weiteren konfiguriert dieser Assistent den Remote Web Access, was früher beim Small Business Server unter Remote Web Arbeitsplatz bekannt war. Ebenfalls über diesen Assistenten wird ein SSL-Zertifikat, idealerweise ein öffentlich vertrautes Zertifikat, welches Sie für deutlich weniger als 100 Euro für 3 Jahre erwerben können. Danach werden wir Clients zur Domäne hinzufügen, weil Windows Server 2012 richtet bei der Installation eine Active Directory-Domäne ein, zu der wir Computer hinzufügen können. Das Hinzufügen funktioniert sowohl für lokale als auch für remote angebundene Clients. Und die remote angebundenen Clients greifen in dem Fall dann über das SSTP-VPN auf den Server zu, um eine Verbindung herzustellen. Damit kommen wir auch schon zur ersten Demo in diesem Webcast, der Basiskonfiguration für den Remote-Zugriff. Dafür gehen wir gleich mal auf unseren Server. Ich habe hier das Essentials Dashboard geöffnet und einige Vorarbeiten gemacht, wie zum Beispiel die statische IP-Adresse habe ich bereits eingerichtet. Und nun sehen wir hier vor uns den Zugriff überall einrichten Assistentenpunkt, den ich hier einmal angeklickt habe, und dann kann ich hier, klicken Sie hier, um Zugriff überall einzurichten, anwählen, und dann startet der Assistent. Und weil ich vorher diesen Assistenten schon einmal gestartet habe und eine SSL-Zertifikatsanforderung erstellt habe, wird hier dieses Häkchen vorausgewählt, was ich in dem Fall jetzt hier aber wieder abwähle, um nämlich das SSL-Zertifikat, was ich inzwischen bestätigt bekommen habe, hier einzufügen. Und hier kommt auch schon die SSL-Zertifikatsanforderung und fragt, ob der Zertifikatsanbieter noch mehr Zeit zum Verarbeiten der Anforderung benötigen würde oder ob ich die Anforderung eventuell abbrechen möchte. Aber ich habe inzwischen eine Antwort von dem Zertifikatsanbieter bekommen und möchte damit das Zertifikat dann hier vervollständigen. Und wenn ich hier auf Weiter klicke, kann ich den kodierten Text, also die Zertifikatsantwort, hier einfügen. Und diese habe ich hier einmal kopiert, füge sie hier ein und kann dann hier über Weiter das Zertifikat auf dem Server einrichten. Es dauert einen kurzen Augenblick und somit wurde der Domainname für den Server eingerichtet. Dabei handelt es sich um den externen Domainnamen, den ich mit remote.sbsfaq.de festgelegt habe. Als weiteren Punkt fragt der Assistent mich dann, möchten Sie den Zugriff auf den Server über VPN einrichten und erlauben und möchten Sie den Remote-Web-Zugriff, also das, was man früher vom Small Business Server als Remote-Web-Arbeitsplatz kannte zum Beispiel, möchten Sie das einrichten und zulassen? Das möchte ich in unserem Fall beides. Bestätige das mit Weiter und kann dann auf dieser Seite den Zugriff überall für alle aktuellen Benutzerkonten und ebenfalls für neu hinzugefügte Benutzerkonten standardmäßig erlauben. Das möchte ich auch und klicke dann auf Weiter. Und dann dauert das ein paar kurze Augenblicke. Das VPN wird eingerichtet. Der Router wird eingerichtet. In unserem Fall hier kann der Router nicht eingerichtet werden, weil die Firewall UPnP nicht erlaubt. Und das würde ich auch jedem empfehlen, aufgrund aktueller Sicherheitsprobleme mit UPnP, das auf dem Router zu deaktivieren. Und hier bekommen wir auch gleich schon die entsprechende Meldung angezeigt. UPnP auf dem Router wäre deaktiviert. Ja, das ist korrekt. Das ist auch absolut so gewollt. Der Hinweis, möglicherweise gibt es mehrere Router im Netzwerk, ist eine Falschmeldung, die ignoriert werden kann. Und Zugriff überall auf den Server ist ignoriert. Das schauen wir mal. Da wäre es angeblich so, dass der Internetdienstanbieter Port 80 und 443 blockieren würde auf den Server. Naja, das habe ich eingerichtet. Soweit ich weiß, funktioniert das auch. Deswegen ignorieren wir diese Probleme dann mal und schließen den Assistenten und bekommen dann ein grünes Häkchen angezeigt. Schauen wir also mal über einen Internet Explorer. Ja, das sieht so aus. Das SSL-Zertifikat ist offensichtlich auch eingerichtet worden. Wenn wir uns hier den Sicherheitsbericht angucken, dann sehen wir, dass die Firma Sortie diese Seite identifiziert hat und das Zertifikat als vertrauenswürdig angezeigt wird. Und wenn wir hier einmal die Details anschauen, sehen wir für die Seite remote.sbsfaq.de über Sortie zertifiziert. Und hier sehen wir die Zertifikatskette, die mit Windows Server 2012 auch automatisch das Zwischenzertifikat enthält, wird die Seite als vertrauenswürdig deklariert. Und dann kann ich mich hier auf diesem Server schon anmelden, kann das mit meinem Benutzerkonto tun, das ich bei der Installation des Servers erstellt habe. Und dann wird nach eh wenigen Augenblicken mir der Remote-Web-Zugriff angezeigt. Der ist mir erlaubt, zum Beispiel auf freigegebene Ordner des Servers zuzugreifen. Der Remote-Web-Zugriff in Windows Server 2012 Essentials ist eine Weiterentwicklung von dem Remote-Web-Arbeitsplatz, den Sie vielleicht schon seit SBS 2003 kennen. Kommen wir nun zur Demo, einen lokalen Client der Domäne hinzuzufügen. Für diese Demo habe ich hier einmal zwei virtuelle Maschinen vorbereitet. Zum einen Windows Server 2012 Essentials, den wir hier sehen auf der linken Seite, und dann dahinter, beziehungsweise jetzt im Vordergrund, habe ich in dasselbe virtuelle Netzwerk einen Windows 8 Rechner installiert, Windows 8 Professional, um genau zu sein. Ja, auf diesem Rechner habe ich die Installation durchgeführt, habe dem Rechner manuell eine IP-Adresse vergeben aus demselben Subnetz wie der Server und habe ein paar Updates installiert. Ja, womit starten wir in dem Fall? Wir öffnen uns einen Internet Explorer und gehen dann ganz einfach auf die Serveradresse. Das ist in unserem Fall der Essentials. Und dahinter slash connect. Und dann sehen wir hier auch schon die Seite des Servers, auf der uns die Software für Windows 7 und Windows 8 angeboten wird, die uns dann eine Verbindung mit dem Server herstellt. Da müssen wir eine kleine Exe-Datei herunterladen und ausführen. Die braucht natürlich eine administrative Berechtigung. Und dann startet darüber der Assistent, der als allererstes den Server im Netzwerk sucht und uns dann mit der ersten Schritteseite begrüßt. Ja, dann wird uns hier noch kurz angemerkt, dass der Computer die Voraussetzungen erfüllt und falls .NET Framework nicht installiert wäre, so würde das bei der Installation dann automatisch erfolgen. Die Voraussetzungen werden dann hier noch einmal kurz überprüft und dann können wir hier schon Benutzernamen und Kennwort eingeben. Hierbei ist kein administratives Konto gefordert, sondern explizit ein nicht administratives. Ich kann das natürlich auch mit einem administrativen Konto ausführen, werde dann aber darauf hingewiesen, dass das gar nicht notwendig wäre. Ich benutze hier also ein ganz normales Benutzerkonto, was ich angelegt habe. Das können wir zwischenzeitlich auf der anderen Seite auf dem Server kurz aber kontrollieren. Wir sehen, der Benutzer hier ist ein Standardbenutzer. Und dann wird mir gesagt, ich müsste den Computer einmal neu starten. Das ist aufgrund des Domain-Beitritts notwendig. Und dann sehen wir jetzt hier, werden wir mit einem Interims-User, dem Client Setup, angemeldet, der die Konfiguration des Rechners dann gleich weiter vornehmen wird. Während wir hier warten, können wir dann auf der Serverseite schon mal sehen, dass der Computer der Domäne bereits hinzugefügt wurde und hier im Essentials Dashboard auftaucht, auch wenn er hier gerade noch als offline gekennzeichnet wird. So, und dann erscheint der zweite Teil des Assistenten, den Computer einrichten. Da ich noch nicht mehr Benutzer eingerichtet habe als diesen einen auf dem Server, wähle ich hier einfach nochmal aus, den Computer für mich einrichten. Ich bin ja als der User eingerichtet. Dann kann ich hier eine Computerbeschreibung vergeben. Da könnte ich also zum Beispiel sagen, Computer Oliver Sommer, PC Oliver Sommer in dem Fall, kann dann noch auswählen, ob der Computer aus dem Ruhezustand oder Energiesparmodus aufgeweckt werden soll für eine Sicherung. Da es sich hier um einen lokalen Computer handelt, also was äquivalent ist zu einer Arbeitsstation, wähle ich hier mal Ja aus. Das würde bei Notebooks nicht unbedingt Sinn machen. Und ja, an dem Windows-Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit möchte ich auch teilnehmen. Das wähle ich übrigens standardmäßig aus. Das hat durchaus seinen Sinn. Und dann wird die Connector-Software heruntergeladen. Diese Software ist unter anderem dafür zuständig, um nachher Backups dieses Computers auszuführen und auf den Server dann zu übertragen. So, und dann wird die Installation noch abgeschlossen und der Computer ist nun mit dem Server verbunden. Das Dashboard, also die Serververwaltung, die ich hier drüben ja auch aufhabe, lasse ich mir jetzt mal nicht öffnen. Und dann werde ich automatisch mit diesem Interims-User-Client-Setup abgemeldet und kann mich dann jetzt als Benutzer der Domäne, wie man hier auch sieht, SBSFAQ, an eben diesem Computer anmelden. Und nach der erfolgten Anmeldung sieht man dann in wenigen Augenblicken auf dem Desktop dann auch das Launchpad starten. Und neben dem Launchpad erscheint dann auch noch der Hinweis, dass ich, weil ich hier einen Windows 8 Computer habe und wenn ich diesen Computer vorher schon benutzt hätte, ohne eine Windows-Domäne, also in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, dann könnte ich hier mittels Easy Transfer meine alten Benutzerkontendaten von dem Nicht-Domain-Konto auf das jetzige Domain-Konto übertragen und da wird mir hier eine kurze Anleitung zu gegeben. Da dieser Computer aber neu installiert wurde, habe ich keine Altdaten und kann diese Anleitung hier getrost übergehen. Ja, und dann sieht man hier das Launchpad, womit ich Zugriff habe auf diverse Funktionalitäten des Servers, auf das Dashboard, das ich mir auf einem kleinen Computer anzeigen kann, was eine gestreamte Version von diesem Dashboard hier ist, was ich auf dem Server angegeben habe. Und dann können wir hier noch eine Sicherung des Computers starten. Das mache ich jetzt einmal. Das hat nämlich für später den ganz großen Vorteil, dass ich Ihnen später ja noch einmal zeige, wie man einen Remote-Rechner der Domäne hinzufügt und dann auch diesen Remote-Rechner sichern will. Und da die Sicherung, während ich die hier einmal manuell starte, da die Sicherung des Essential Server so funktioniert, wie Sie das vielleicht früher schon von den Home-Server-Produkten von Microsoft kennen, dass eine Sicherung immer inkrementell über Rechnergrenzen hinweg ist, hat es ganz große Vorteile, wenn ich auf diesen Server, der remote steht, als allererstes einen lokal an diesen Server angebundenen Client sicher, weil die Verbindung natürlich wesentlich schneller von dem Lokal-Client zu dem lokalen Server ist. Und erst später dann einen remote angebundenen Client auf diesen Server sicher, weil dann nämlich alle Daten und alle Blöcke auf den Festplatten, die identisch sind zwischen den beiden Clients, dann nicht mehr von dem Remote-Rechner an den Server übertragen werden, sondern nur noch die Daten, die wirklich individuell auf dem Remote-Client vorhanden sind und so die Datensicherung dann nachher wesentlich schneller geht, als wenn der Rechner komplett gesichert werden müsste. Das dauert eine Weile und da warten wir dann aber jetzt nicht drauf. So ist es jetzt also einmal von der Demo her, wie man einen Lokal-Client an den Server anbindet. Wie läuft das dann, wenn wir das Ganze remote machen wollen? Der Remote-Zugriff bei Windows Server 2012 Essentials wird Ihnen standardmäßig über eine SSTP-VPN zur Verfügung gestellt, also über eine VPN, die ausschließlich Port 443 benutzt, also den HTTPS-Port, der auch dann funktionieren sollte, wenn Sie zum Beispiel in Hotels unterwegs sind, wo nur das Surfen erlaubt ist, also keine expliziten VPNs erlaubt sind. Auch dann sollte diese SSTP-VPN funktionieren. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir haben hier wieder das Firmengebäude mit den Mitarbeitern, die lokal arbeiten, im Firmennetzwerk und auf den Server zugreifen. Und außerdem haben wir die Mitarbeiter, da, wie gesagt, das können dieselben oder andere sein, die mit ihren Laptops unterwegs sind. Und diese Mitarbeiter möchten über eine Verbindung auf den Server zugreifen, um die Daten, die auf dem Server liegen, dann auch zu nutzen. Das kann man mit dem Windows Server 2012 Essentials sehr einfach konfigurieren, nämlich mit dem mitgelieferten Assistenten haben wir das eigentlich schon konfiguriert. Und den Zugriff und wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen dann jetzt noch in einer Demo, wo wir einen Client, der nie im Netzwerk des Unternehmens war, remote, also aus der Ferne heraus, der Domäne hinzufügen und die VPN-Verbindung und alles konfigurieren, sodass der Benutzer anschließend diese VPN-Verbindung nutzen kann, um auf den Server zuzugreifen. Ja, und für diese Demo habe ich hier eine Windows 8 virtuelle Maschine vorbereitet, die nicht im lokalen Netzwerk unseres Essential Servers ist und auch noch nicht Teil irgendeiner Domäne, wie Sie hier sehen. An diesem Rechner melde ich mich dann jetzt einmal lokal an. Habe ich dann über einen Internet Explorer die Möglichkeit, mich mit dem Essential Server zu verbinden, genauer gesagt mit der externen Adresse des Essential Servers, die wir ja festgelegt haben mit remote.sbsfaq.de in unserem Beispiel. Und um den Verbindungsassistenten aufzurufen, muss ich wieder, wie auch intern, den Pfad Connect hinter der externen Adresse eingeben. Und wenn ich diese Adresse lade, dann sehen Sie hier auch schon wieder denselben Assistenten, Computer mit dem Server verbinden, wo ich hier auf diesen Link für Windows 7, Windows 8 draufklicke. Und dann wird die Exe-Datei ausgeführt, die uns dann den Assistenten für die Verbindung mit dem Server öffnet. Und der Ablauf ist jetzt hier sehr, sehr ähnlich gegenüber dem, was in einem internen Client, also einem lokal angebundenen Client, passieren würde. Wir haben hier diese erste Schritte-Seite, dann werden die Voraussetzungen überprüft und dann muss man, wie auch bei dem internen Client, einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben für den Server. Das sollte wiederum kein administratives Kennwort sein. Und jetzt kommt der erste Unterschied zu der internen Anbindung. Hier wird jetzt erkannt von dem Assistenten, dass der Client nicht mit dem lokalen Netzwerk des Servers verbunden ist und somit wird eine VPN-Verbindung auf diesem Client erstellt, wo wir auch wieder die Benutzerdaten für diese VPN-Verbindung angeben. Die sind üblicherweise dieselben Daten, die Sie auch zum Anmelden an dem Computer verwenden. In dem Fall möchte ich jetzt hier einmal den Benutzername und Kennwort speichern, weil dieser fiktive externe Client jetzt nur von mir als einzigen Benutzer verwendet werden soll. Und dann kann ich das auch gleich speichern. Und dann sehen Sie, wird eine VPN-Verbindung hergestellt und der Computer mit dem Netzwerk des Servers verbunden. Das sieht man dann hier auch unten in der Ecke, wenn man die Netzwerkverbindungen sich aufruft. Und dann sehen Sie hier im Hintergrund dann auch schon, dass wir aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, was wir hier jetzt einfach mal tun. Ja, und der Computer ist also gerade der Domäne hinzugefügt worden und wird jetzt neu gestartet. Ja, und dann sehen Sie auch bei dem Remote Client wird dieser Interims-User Client Setup benutzt, um den Computer einzurichten. Dieser wird automatisch nach dem ersten Neustart angemeldet und führt dann die weiteren Funktionen des mit dem Serververbindungsassistenten aus. Ja, und da sehen wir dann auch schon den zweiten Teil des Assistenten nach dem Neustart. Ich werde diesen Computer hier für mich einrichten, weil ich immer noch keine weiteren Benutzer auf dem Server angelegt habe. Und kann jetzt hier einen Namen vergeben. Das ist ganz gut schon so mit der Beschreibung, die ich vorher schon angegeben hatte. Remote PC Oliver. Das passt. Da kann ich dann nachher zum Beispiel im Remote Web Arbeitsplatz dran erkennen, für wen dieser PC ist, auch wenn der PC-Name eventuell kryptisch ist oder generisch wie PC 01 oder 02 hier in dem Fall. Möchte ich den Computer zur Sicherung reaktivieren? Nein, wenn es ein Remote-Computer ist, ein Laptop zum Beispiel, dann würde ich das nicht empfehlen. An dem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, wie immer, möchte ich teilnehmen. Und dann wird der Computer konfiguriert und die Connector-Software heruntergeladen. Und Sie sehen, letztendlich ist dieser Vorgang, bis auf die VPN-Verbindung, die zwischendrin erstellt wird, nahezu identisch mit dem Vorgang, wie man einen lokalen Client dem Computer hinzufügt und auch für jeden Benutzer relativ einfach auszuführen. Mit dieser Möglichkeit sind dann also Szenarien möglich, wie dass Sie remote arbeitenden Benutzern, zum Beispiel neuen Mitarbeitern eines Unternehmens, einfach ein neues Gerät, ein neues Laptop nach Hause schicken oder direkt liefern lassen oder die Benutzer bestellen sich ihre eigenen Geräte und können sich dann eben mit diesem Gerät selbstständig dem Computer anschließen und dem Netzwerk des Unternehmens anschließen, ohne auch nur jemals das unternehmenseigene Gebäude betreten zu haben und sich an dem unternehmenseigenen Netzwerk lokal mit dem Rechner anschließen zu müssen. Was hier im Hintergrund technisch passiert, ist ein sogenannter Offline Domain Join, also eine Verbindung mit einer Domäne, ohne dass der Computer mit dem Netzwerk der Domäne verbunden ist. Ja, und dann sehen wir nach dem Durchlauf des Assistenten die Erfolgsmeldung. Der Computer ist nun mit dem Server verbunden. Das Dashboard öffne ich jetzt hier mal nicht. Und dann werden wir mit diesem Interims-User wieder abgemeldet und können uns anschließend an der Domäne, wie man hier auch schon sieht, anmelden, an SBS-FAQ dann anmelden. Mit einem Benutzer oder mit dem Benutzer, den wir auch zum Einbringen des Computers in die Domäne verwendet haben. Und dann sehen wir hier, werden wir hier angemeldet und es öffnet sich dann auch hier in wenigen Augenblicken das Server Launchpad. Mittlerweile können wir dann hier unten einmal überprüfen, wie die Verbindung derzeit besteht Und wie wir sehen, sind wir hier nur mit dem lokalen Netzwerk verbunden, aber nicht über VPN aktuell. Das heißt, wir hätten hier beschränkte Möglichkeiten bei dem Launchpad. Das wird uns hier unten auch mit dieser kleinen Achtungsfahne angezeigt. Da steht dann nämlich, der Server ist offline. Ja, und um den Zugriff auf den Server dann zu ermöglichen, kann der Benutzer dann hier zum Beispiel die VPN-Verbindung herstellen. Und Sie sehen, das verbindet sich dann und dann kann man hier auch auf die diversen Funktionalitäten zugreifen, wie zum Beispiel auf die freigegebenen Ordner des Servers. Und Sie sehen dann, sind die hier verfügbar und ich kann, wie als wäre ich im lokalen Netz, dann auf die Dokumente und unter anderem auf dieses Testdokument dann zugreifen, was ich in meinem Benutzerordner abgelegt hatte. Kann aber zum Beispiel auch remote die Sicherung ausführen. Dieser Rechner ist ja bisher noch nicht gesichert worden und wir sind, wie gesagt, remote verbunden mit dem Server. Das ist auch eine wirkliche Remote-Verbindung übers Internet, die ich hier hergestellt habe. Dieser Rechner ist also mit einer ganz normalen Kabelfernsehen-Internetverbindung verbunden und da kann ich jetzt hier einfach sagen, Sicherung starten. Und dann wird wie im lokalen Netzwerk die Sicherung gestartet, nur dass hier die Verbindung zum Server über die VPN-Verbindung erfolgt. Und Sie sehen, die Sicherung läuft dann auch los. Und da ich vorhin ja schon einen lokalen Client gegenüber dem Server gesichert habe, wird jetzt hier von diesem remoten Client nur noch der Datenbestand gesichert, der noch nicht vom lokalen Client auf den Server kopiert wurde. Also im Wesentlichen das gesamte C-Windows-Verzeichnis sollte nahezu identisch sein bei den beiden Rechnern. Und von daher wird da nur noch ein Bruchteil der Daten dann wirklich über die VPN-Verbindung übertragen, um diese Sicherung dann erfolgreich abzuschließen. Da das aber einen Augenblick dauern wird, werden wir darauf nicht warten und vielleicht im Rahmen der späteren Demo dann nochmal auf den Status dieser Sicherung zurückkommen. Zuerst kommen wir nämlich noch zum Remote-Zugriff über Direct Access. Das ist eine besonders einfache Möglichkeit, einfach ganz besondere für die Mitarbeiter. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Laptop oder Notebook oder Tablet, also ein mobiles Gerät, was clientseitig mit dem Betriebssystem Windows 8 oder Windows 7 Enterprise ausgestattet sein muss. Viele kleine Unternehmen schrecken vor dieser Enterprise-Lizenz zurück, weil sie häufig nicht wissen, wie sie zu lizenzieren ist. Es gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten, die ich kenne. Das ist der Open-License-Vertrag oder aber zum Beispiel auch seit neuestem Microsoft Intune. Im Open-License-Vertrag kriege ich dann häufig zu hören, ja, aber dieser Open-License-Vertrag gilt ja erst ab 5 Lizenzen. Das ist korrekt, aber diese 5 Lizenzen müssen nicht alle dieselben sein. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen haben, wo Sie nur ein oder zwei Mitarbeiter haben, die extern arbeiten sollen, also die diese Enterprise-Lizenz benötigen für Ihren Client, also für Ihren Laptop oder Ihr Tablet, dann können Sie in einem Open-License-Vertrag durchaus nur zwei Enterprise-Client-Betriebssysteme lizenzieren und den Rest können Sie zum Beispiel mit sogenannten Fülllizenzen oder aber mit Office oder anderen Produkten, die Sie vielleicht benötigen, lizenzieren. Außerdem ist es so, wenn Sie ein mit Windows vorinstalliertes Gerät kaufen, können Sie innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf dieses Gerätes einen Open-License-Vertrag abschließen mit einer Software Assurance auf die Windows-Lizenz, die auf diesem Gerät vorinstalliert war. Oder aber mit anderen Worten, Sie können die Software Assurance für Windows Enterprise auf eine OEM-Lizenz, die Sie zusammen mit dem Gerät erworben haben, zusätzlich aufschalten. Ja, dann habe ich Ihnen hier noch die beiden Webseiten aufgelistet, die sich mit dem Thema Direct Access in Windows Server 2012 Essentials beschäftigen. Das ist zum einen der TechNet-Artikel von Microsoft selber. Der ist aber ohne jegliche Bebilderung und nur mit den reinen technischen Fakten und Schritten. Und der Kollege Robert Pearman hat den Artikel Enable Direct Access on Windows Server 2012 Essentials geschrieben und hat sich im Wesentlichen an die Microsoft-Anleitung gehalten, diese aber mit Screenshots und Kommentaren versehen, sodass die Anleitung wesentlich einfacher zu verstehen ist. Ich habe dann in Vorbereitung für diesen Webcast ebenfalls einen Blogposting geschrieben, der eine Anleitung und PowerShell-Skripte für deutsche Systeme zur Verfügung stellt. Unter der sbsfaq.de finden Sie auch Links auf die beiden oberen Webseiten, sodass Sie da relativ einfach hinfinden. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn konfiguriert wird. Hier also das Posting auf der sbsfaq.de mit den versprochenen beiden Links zu den Artikeln zur TechNet und von dem Kollegen Robert Pearman. Auf diese beiden Artikel gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, die finden Sie dann ja selbstständig und können Sie sich durchlesen. Ich habe dann Ihnen einmal hier beschrieben, was Sie machen müssen. Man muss erstmal, wie in dem TechNet-Artikel beschrieben, den Schritt 3 der TechNet-Anleitung ausfüllen. Da geht es darum, auf dem Essential-Server ein Zertifikat für den Namen Direct Access-NLS auszustellen und zu verknüpfen und ebenfalls einen DNS-Record auf dem Essentials DNS-Server anzulegen, sowie eine Sicherheitsgruppe mit dem Namen Direct Access Clients hinzuzufügen. Und in dieser Sicherheitsgruppe werden nachher alle Rechner dann zusammengefasst, die per Direct Access Zugriff auf den Essentials haben sollen, und über die Gruppenrichtlinien, die dann eben mit dieser Direct Access Clients Sicherheitsgruppe verknüpft werden, bekommen die Rechner dann automatisch die Einstellungen für Direct Access verpasst und bekommen so dann alle notwendigen Informationen, um sich per Direct Access mit dem Netzwerk zu verbinden und dann hier die Arbeitsbereichsverbindung, wie das Ganze auf Deutsch heißt, zu verbinden. Ich habe das Skript von der TechNet-Seite ein bisschen verbessert und auf deutsche Server angepasst. Ja, das beginnt hier, man kann sich das relativ einfach rauskopieren. Man sieht hier zum Beispiel den Namen Direct Access Clients, der Sicherheitsgruppe, der dann angelegt wird. Und im weiteren Verlauf findet man dann Eindeutschungen wie zum Beispiel Direct Access Server-Einstellungen oder Domänencomputer. Das heißt auf Englisch einfach anders. Und deswegen würde das Skript, wenn Sie es von dem TechNet-Artikel hier runterkopieren, das ist hier nämlich auf dem TechNet-Artikel auch, wenn ich einmal ganz runter scrolle, eingefügt, dann finden Sie hier das gleiche PowerShell-Skript, allerdings halt nicht mit den deutschen Anpassungen. Hier heißen die Domain-Computer dann halt Domain-Computers. Und wenn Sie das Skript so ausführen, wie ich es hier eingetragen habe, dann sollte Ihnen der Direct Access-Zugriff auf Ihren Server relativ einfach konfiguriert werden. Sie können das also hier komplett markieren und kopieren. Und wenn man sich dann auf den eigenen Server verbindet, dann würde ich empfehlen, das Ganze über die PowerShell ISE als Administrator ausgeführt, dann einfach dieses Skript einzufügen und es einfach durchlaufen zu lassen. Das können Sie im Zweifelsfall auch einfach mehrfach laufen lassen. Das schadet nicht. Selbst wenn da erst falsche Einstellungen sind, können Sie die nachträglich korrigieren und dann nochmal laufen lassen. Und dann sehen Sie, läuft das Skript hier komplett durch. Es wird immer noch einen Fehler ausschmeißen, aber ich weiß, dass es trotzdem zum Erfolg führt. Und diese Fehler liegen auch zum Teil daran, weil dieses Skript einfach schon mal gelaufen ist und bestimmte Dinge dann nicht mehr konfiguriert werden können. Ja, und wenn dieses Skript dann komplett durchgelaufen ist, dann sollte man noch über die Active Directory Benutzer- und Computerverwaltung den entsprechenden Computer, der Direct Access Zugang erhalten soll, der Gruppe Direct Access Clients, die man vorher anlegen muss, wie gesagt, hinzufügen. Also hinzufügen, da muss man den Objekttyp noch auf Computer setzen und dann heißt der Computer in unserem Fall PC02. Den füge ich hinzu. Ja, und dann schauen wir mal bei unserem Windows 8 Client in die Netzwerke rein. Da sehen Sie, dass die Arbeitsbereichsverbindung oder auch Direct Access im Moment nicht verbunden sind. Wir verbinden uns stattdessen mal mit dem VPN, mit dem Server. Und wenn wir dann auf dem Rechner noch das GP-Update einmal ausführen über eine Eingabeaufforderung zum Beispiel, die wir administrativ starten. Dann machen wir also GP-Update slash force. Ja, und dann sollten wir spätestens nach einem Neustart, den ich jetzt hier einfach mal ausführe, eine Direct Access Verbindung mit dem Server bekommen. Und gehen nach dem Anmelden dann hier mal auf den Netzwerkbereich und sehen, dass hier die Arbeitsbereichsverbindung verbunden angezeigt wird. Und wenn wir dann zum Beispiel mal einen Ping machen würden auf den Server, der in unserem Fall intern ja Essentials heißt, dann sehen wir, bekommen wir über eine IPv6-Adresse, weil Direct Access ist eine IPv6-Technologie, keine Angst, die funktioniert aber auch, wenn Sie einen IPv4-Internetzugang haben, weil da wird IPv6 über IPv4 getunnelt und wir sehen, wir können den Server erreichen und das, obwohl die VPN-Verbindung nicht verbunden ist, aber wir sind halt über Direct Access verbunden und deshalb funktioniert hier auch in dem Launchpad zum Beispiel der Zugriff auf die freigegebenen Ordner. Auch wenn das Launchpad hier den Server noch nicht als online erkannt hat, so sehen Sie dann doch hier, dass wir über Direct Access auf den Server zugreifen können. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses kleinen Webcasts. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.